Das Gebet an dieser Stelle. Pasco hat schon anklingen lassen. Heute geht es um Simeon. Und Simeon ist ja Jesus Christus begegnet, als er ein kleines Kind war. Ich glaube, 40 Tage alt. Und diese Begegnheit, also nach Heiligabend und der ersten Weihnachtszeit damals, die wollen wir uns heute ein klein wenig anschauen. Und wir wissen nicht viel über Simeon. Es sind gerade mal 10 Verslein in der Bibel im Neuen Testament über ihn berichtet. Aber etwas ganz Entscheidendes können wir von ihm mitnehmen, nämlich, dass sein Herz auf Jesus hin ausgerichtet war. Und es ist noch nicht mal 4 Wochen her, als wir hier unseren Abschlussabend hatten für den Glaubenskurs. Und wer dabei war, erinnert sich vielleicht, dann hatten wir so eine große alte Tür, eine große alte Holztür hier aufgebaut, hier vorne, vor dem Kreuz. Und oben drüber war Matthäus 11, Vers 28 gestanden, kommt her, wenn ihr beladen seid, ich möchte euch ganz neu erquicken und auch ermutigen. Und jeder war eingeladen, durch diese Tür zu gehen, hin zum Kreuz und dort auch im Brief oder mit Jesus ins Gespräch zu kommen, sein Herz, sein Leben neu auf Jesus hin auszurichten. Und ich war so bewegt und beeindruckt davon, wie es hier eine Schlange gab. Das heißt, wir mussten warten, bis wir durch diese Tür gehen konnten, mit Jesus sprechen konnten, zum Kreuz gehen konnten. Es war ein schönes Bild, so unterschiedlich wie wir alle sind, dass wir gemeinsam und neu ausgerichtet haben auf Jesus Christus. Und ich habe mich in diesen Tagen nach Weihnachten jetzt gefragt, wie kann das rübergerettet werden eigentlich ins neue Jahr, dass wir weiterhin auf Jesus Christus hin ganz persönlich und auch als Gemeinde ausgerichtet sind. Und da kam mir der Simeon in den Sinn. Eben weil das genauso sein Thema war, dass sein Herz auf Jesus hin ausgerichtet war. Und ich möchte uns jetzt mal mit hineinnehmen in das, was uns in Lukas 2 über ihn berichtet wird. Und wir fangen mal an mit dem Text, mit den ersten Verslein. Da heißt es über ihn: Siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Dieser Mann war fromm und gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Simeon war ein Wort zuteil geworden vom Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck kennt. Hier hat jemand das Herz am rechten Fleck. Das heißt es nicht, dass es links oder rechts, damit hat nichts zu tun, sondern es kommt vom Lateinischen, meint, es ist rechtens, es ist richtig. Und ich glaube, dass Simeon so ein Mann war, der sein Glaubensherz am rechten Fleck hatte. Und das wird uns hier schon in diesen ersten 2 Verslein über ihn berichtet. Wie können wir darauf kommen, dass er sein Glaubensherz am rechten Fleck hatte? Ich möchte es uns mit der Flipchart ein wenig verdeutlichen und hoffe, dass das Bild dann sich einfach ein bisschen stärker einprägt und euch den Simeon nochmal lieb und teuer war. Wir lesen ganz am Anfang, siehe ein Mann, er war in Jerusalem, ob er da jetzt gewohnt hat oder einfach den Tempel besucht hat, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat er sich in Jerusalem aufgehalten, sein Name war Simeon und dann wird berichtet, dieser Mann war fromm und gottesfürchtig. In der heutigen Zeit, in unserer Welt, nicht unbedingt tolle Attribute, die man so hochhält, aber für damals war das ein tolles Attribut, wenn über jemanden gesagt war, er war fromm und er war gottesfürchtig. Er hatte Ehrfurcht vor Gott, vor der Heiligkeit, vor der Größe, vor der Reinheit Gottes. Und er war fromm, das heißt, dass er sein Denken, sein Reden, sein Handeln auf das abgestimmt hat. Was sagt denn Gott dazu? Was finde ich, für ihn sind Simeon im Alten Testament dazu. Was würde Gott dazu sagen, dazu tun in dieser oder jener Situation? Und das heißt, ihn hat ausgezeichnet, dass er treu zu Gottes Wort war. Sein Herz war treu zu Gottes Wort. Und dann lesen wir noch weiter in dem nächsten Vers. Ich möchte euch mal bitten, schaut mal, wie oft ist vom Heiligen Geist die Rede? Wie oft ist in diesem folgenden Verslein vom Heiligen Geist die Rede? Ich habe jetzt leider keinen Gewinn. Vielleicht hast du noch was von McDonald's? Hast du noch einen? Gut. Also, was? Ja, da kannst du ihn behalten. Gut, dreimal ist vom Heiligen Geist hier die Rede. Der Heilige Geist war mit Simeon, er ruhte auf ihm oder war mit ihm. Zweitens, der Heilige Geist teilte sich ihm mit, er gab ihm ein Wort. Wir kommen nachher noch gleich darauf zu sprechen, um was es da geht. Und der Heilige Geist führte ihn. Auf Anregen des Geistes ging er zum Tempel. Ihr Lieben, der Simeon, der war das, was wir vielleicht so sagen würden. Er war geführt, erfüllt, er lebte in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so war er eigentlich oft nicht nur treu zum Wort Gottes, was sagt die Bibel mir, sondern er war euch offen. Offen für Gottes Wort. Er wollte, dass Gott in sein Leben hineinspricht. Und das war ihm wichtig. Und er hat sein Herz geöffnet, dass der Heilige Geist zu ihm sprechen konnte, ihn sogar führen konnte. Beeindruckend, oder? Ja, der Simeon, der hatte das Glaubensherz am rechten Fleck. Und ihr lieben Geschwister, warum sage ich das uns so und möchte uns so eindrücklich weitergeben? Weil Gott solche Menschen, bei denen er ein Herz findet, das treu ist zu seinem Wort und das offen ist, dass Gott zu ihm reden kann, dass Gott solche Menschen bis heute ins Vertrauen zieht für das, was er gerne in dieser Welt, in deinem Umfeld, in unserer Gemeinde, wo auch immer, gerne tun möchte. Psalm 25, Vers 14 heißt es, der Herr zieht die ins Vertrauen. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die ihm ehrfürchtig begegnen. Und ich sage es mit dem heutigen Satz, die ihr Herz auf ihn hin ausrichten. Wo er weiß, hier wird nach meinem Wort gefragt und gerungen und hier ist eine Offenheit da, dass ich reden darf zu dieser Person und dann auch durch diese Person. Und das macht uns den Simeon so groß. Wie gesagt, dass sein Herz auf Christus hin, auf Jesus hin ausgerichtet ist. Und er hat eine persönliche Verheißung bekommen, er solle den Tod nicht sehen, er habe zuvor den Christus gesehen. Und das heißt, seitdem er das bekommen hatte, ich möchte es noch hineinmalen. Hinten kann man es wahrscheinlich nicht sehen, aber ich erkläre es gleich. Sein Herz war auf Christus ausgerichtet, auf den Heiland, der geboren wurde und auf Jesus Christus, der später am Kreuz starb. Ein Mann, der sein Glaubensherz am rechten Fleck hat. Und dann heißt es, hier können wir es lesen, er wartete in der dritten Zeile, da können wir es lesen, er wartete auf den Trost Israels. Und ich glaube, das müssen wir ein klein wenig erklären, damit wir verstehen, um was es hier bei ihm auch geht und warum er wartet auf den Trost Israels. Was ist hiermit gemeint? Wahrscheinlich klingt das an Jesaja 40 an, Vers 1 folgende. Dort sagt Gott durch den Propheten Jesaja, und er fängt genau an mit diesem Trostwort, tröstet, tröstet mein Volk. Das war die Aufgabe von Jesaja. Tröste, tröste mein Volk, so spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr. Und was soll Jesaja predigen, dass die Knechtschaft ein Ende hat, dass die Schuld vergeben ist. Und nun ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn einen Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Und dann wird diese ebene Bahn, die bereitet werden soll, dann wird die noch näher beschrieben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll eben werden. Und jetzt kommt die Begründung. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Der Trost Israels kommt. Und ihr wisst, dass später Johannes der Täufer genau das verkörpert hat, diese Stimme, die in der Wüste ruft, als Vorbereiter für den Messias. Und das waren wegweisende Worte, die der Prophet Jesaja gesprochen hat. Und jetzt stellt euch das vor, diese Worte waren 800 Jahre vor Christi Geburt gesprochen worden. Und ein Jahr ging ins nächste Jahr. Und das alttestamentliche Volk stand vor einem Jahreswechsel wie hier in den nächsten Jahreswechsel. Ein Jahrzehnt ging vorüber, das nächste Jahrzehnt kam. Ein Jahrhundert ging vorüber, das nächste Jahrhundert ging vorüber. 800 Jahre lang. Und dann war es soweit, dass Johannes der Täufer von Gott eben den Auftrag hatte, diese Stimme zu sein, die da ruft, den Menschen, der Trost Israels ist da und es ist Jesus Christus. Und diesen Trost Gottes, der von Jesaja vor vielen Jahrhunderten angekündigt war und den später Johannes aufgegriffen hat, diesen Trost Israel, den hat Simeon erwartet. Und ich glaube, das kann man nur richtig nachvollziehen, wenn man in der Situation des Volkes Gottes war und wenn diese Christusverheißung, diese Messiasverheißung in einem lebt und Ausschau hält. Jetzt wissen wir nicht, wann Simeon dieses Wort vom Heiligen Geist bekommen hat, dass er den Christus sehen wird und vorher nicht sterben wird. Wir wissen es nicht wann. Aber er war schon alt gewesen zu seiner Zeit, am Ende seines Lebens. Aber die Hoffnung hat ihn lebendig gehalten. Aber die Frage bleibt natürlich für ihn, wird sich das Wort noch an mir erfüllen? Ich sehe weit und breit kein Christus. Und da müssen wir uns nochmal in die Zeit versetzen, bevor wir nochmal den Bogen zu uns spannen. Aber es gab ja auch schon, da sind ja schon x Christus aufgestanden und haben gesagt, ich bin der Christus, ich bin der Messias. Und immer wieder hat sich herausgestellt, das stimmt nicht, das ist er nicht, das kann er nicht sein. Aber wo ist denn der wahre Christus zu finden? Wann kommt er? Für Simeon eine ganz hochspannende Zeit, dynamische Zeit an dieser Stelle. Er blieb auf den Trost Israels ausgerichtet. Und jetzt möchte ich mal den Bogen zu uns spannen. Ich weiß nicht, wie es euch geht im Glaubensleben mit Jesus Christus. Aber habt ihr diese Sehnsucht auch, solch ein Glaubensherz zu haben wie Simeon? Ja, Herr, ich möchte in meinem Herzen mehr ausgerichtet sein nach deinem Wort, das so viel Ewigkeitscharakter hat und so gute Botschaft hat, mich danach auszurichten. Ich möchte dich auch reden hören in meinem Leben und für unser Leben und auch für uns als Gemeinde. Ich möchte ausgerichtet sein auf dich. Oder Pascal hat es am Anfang gesagt, dass du begeistert bist davon, dass Simeon ein einziges Ziel hatte, nämlich Jesus zu begegnen. Jesus zu sehen, ihn zu schauen. Wir dürfen auch darauf warten, Jesus zu schauen bei seiner Wiederkunft. Haben wir unser Glaubensherz am rechten Fleck? Ist es unsere Sehnsucht? Ich bin guter Hoffnung, weil so viele hier an dieser Tür standen bei dem Abschlussabend des Glaubenskurses. Ja, Herr, ich möchte ein Glaubensherz haben, das auf dich hin ausgerichtet ist. Warum ist das so segensreich? Da möchte ich uns mit hineinnehmen in die weitere Geschichte bei Simeon. Warum war es für ihn segensreich? Der nächste Gedanke, wenn wir den weiteren Text lesen, weil er dann ein erfülltes Leben fand und selig sterben konnte. Und das liest sich so, als die Eltern, also Maria und Josef, das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, Klammer auf, 40 Tage nach der Geburt, gab es gewisse Vorschriften vom Alten Testament her, ein Reinheitsopfer zu bringen und auch die Erstgeburt auszulösen im Tempel. Das haben Maria und Josef gemacht. Also nachdem es, wie es Brauch ist, nach dem Gesetz, Jesus in den Tempel brachten, dann nahm er ihn, also Simeon nahm Jesus auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Simeon hat nun die Erfüllung für sein Leben gefunden. Und wenn ihr dieses kleine Bild links oben mal anschaut, Simeon, ein Mann ungefähr 80 oder weiß nicht, wie alt er wirklich war. Und dann einen 40 Tage alten Säugling Jesus Christus im Arm zu halten. Da liegen Generationen dazwischen. Ein Mann, der am Ende seines Lebens steht und Jesus Christus als Baby, das am Anfang seines Lebens steht. Wisst ihr, was mich das erinnert hat? Als unsere erste Tochter geboren wurde, das ist schon ein paar Jahre und Jahrzehnte her, sie wird nächstes Jahr 30, aber als sie geboren wurde und sie war 4 Monate alt, da wollte meine Frau unbedingt mit dieser Tochter, mit diesem kleinen Baby nach Südamerika reisen, um es ihren Eltern und auch der Verwandtschaft zu zeigen. Ich war nicht so amused davon, dachte, oh, ob das gut geht und die, ja, wie man halt sich so Sorgen macht. Aber wer meine Frau kennt, der weiß, wenn ihr etwas wichtig ist, dann macht sie das auch. Und so war es dann auch. Und es ging auch alles gut. Und als sie zurückkam, damals gab es noch nicht so diese Möglichkeit, mit den schnellen Bildern mal hin und her senden, dann hat sie mir ein Bild gezeigt, wo unsere kleine Rubina mit 4 Monaten auf dem Schoß ihrer Uroma saß. Der Uroma Bachmann. Und dieses Bild kam mir jetzt gerade wieder in Erinnerung, als ich an Simeon gedacht habe. Nicht? Simeon, das Leben am Ende und Jesus Christus, dessen Leben ihn begangen hatte. Oder wir könnten es noch zugespitzter sagen. Einer, der einen göttlichen Zuspruch in sich trägt, wie der Simeon, hält den in der Hand, der alle göttlichen Verheißungen in sich trägt und erfüllt. Enorm, oder? Oder einer, der sagt, Simeon, meine Augen haben den Heiland gesehen und er hält den in seinem Arm, der, über den wir sagen können, das sind des Heilands Augen, der in alle Not der Menschen hineinschaut und ihnen liebevoll begegnen will. Ein bewegendes Bild und für Simeon sowieso die Erfüllung seines Lebens. Nun darf ich in Frieden sterben. Ich habe dein Heil, deinen Heiland gesehen. Ich weiß nicht, wann ihr mal über Sterben nachdenkt. Manchmal wird man ja einfach damit konfrontiert, in der Familie oder in der Nachbarschaft oder weil irgendein Schicksalsschlag passiert. Oder weil man sich aufgrund einer Erkrankung auch nicht mehr so sicher ist, ob das Leben einfach noch so unbekümmert weitergehen kann. Ich habe an diese Tage, weil ich einen Zeitungsartikel gefunden habe oder gelesen habe, an Udo Jürgens gedacht. Udo Jürgens ist vor 4 Jahren verstorben im Alter von 80 Jahren, 3 Tage vor Heiligabend. Und er hat ein Interview gegeben, das ist überschrieben mit dem Titel Udo Jürgens hat Angst vor dem Sterben. Und er schreibt dort in diesem Interview, oder gibt zum Besten, dass er sagt, ich lebe sehr bewusst, ich fühle mich auch mitten im Leben stehend, auch mit 80. Aber ich habe eine gewisse Angst. Ich will noch nicht ableben. Und wisst ihr, wie er seine letzte Tournee im Jahr 2014 genannt hat, bevor er gestorben ist? Die Tournee hieß Mitten im Leben. Das ist eine starke Ansage für einen 80-Jährigen, oder? Mitten im Leben. Das Tragische an der Stelle ist, dass er 3 Tage vor Heiligabend mitten im Leben stehend für ihn aus dem Leben gerissen wurde. Beim Spaziergang mit seiner Frau zusammengebrochen und gestorben. Was gäben Menschen dafür, wenn sie selig sterben könnten, in Frieden gehen könnten? Ich wünsche mir, dass das Udo Jürgens eben noch vergönnt war. Das wissen wir nicht. Aber dem Simeon war es vergönnt. Der, wer den Heiland gesehen hat, wer den Heiland in seinem Herzen trägt, der kann wirklich selig sterben. Jesus sagt nämlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich finde das so eine dermaßen gewaltige Aussage. Er wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist so komprimiert zusammen, was hier passiert. Leben und Tod, weiterleben, Tod. Abschied von hier, dort weiterleben. Oder Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ja, wer mit Jesus lebt, kann wirklich selig sterben und lebt auch erfüllt. Und Adolf Schlatter, Bibelkommentator, hat über den Simeon gesagt, weder das, was von nun an mit ihm auf Erden geschieht, noch das, was ihn drüben in der Ewigkeit erwartet, bereitet ihm Angst. In Freuden, in Frieden, das Leben beenden zu dürfen. Der Trost Israels hat er auch Simeon erreicht. Und dann, und das kommen wir zum nächsten Punkt, das, was über Simeon noch gesagt werden kann, weil er in der Kraft und der Möglichkeit des Heiligen Geistes lebt, konnte er prophetisch reden. Ihr Lieben, ich sage es euch ganz ehrlich, ich wünsche mir das mehr für unser Christsein, für mein Christsein, auch für unser Gemeindeleben, dass wir so in der vom Heiligen Geist leben und geführt werden, dass wir auch prophetisch reden können. Ich meine damit nicht das Überzogene, wie das alles mit der Welt so sein wird und so weiter, sondern dass wir hineinsprechen können in unser Leben, ins Leben anderer, die uns wichtig sind. Dass wir sagen können, du, ich habe einen Eindruck von Gott, das und das, überleg mal, denk mal drüber nach. Genauso war es doch hier bei Simeon. Schaut mal auf diese Verse. Er hat ein prophetisches Wort für Maria und hat ein prophetisches Wort über Jesus. Jesus, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Gottes. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Simeon sieht in dem Kind nicht nur den Trost, den Messias Israel, sondern er sieht in ihm den Heiland, den aller Welt, den Heiland aller Völker. Für uns ist es ja nichts Neues, aber schaut mal, selbst Maria und Josef wunderten sich. Sie wunderten sich über das, was der Simeon jetzt über Jesus sagt. Ich habe mich gefragt, warum wundern die sich? Hat nicht der Engel schon Maria deutlich vieles gesagt, was mit Jesus sein wird? Hat nicht auch Josef im Traum vom Engel Gottes vieles über Jesus erfahren? Warum wundern die sich noch hier an dieser Stelle? Leider wird es uns ja nicht gesagt, warum sie sich wundern. Ich habe aber einen interessanten Artikel gefunden an dieser Stelle, einen Kommentar zu diesem Thema hier, der beschreibt, dass das Volk Israel und selbst die Theologen weitgehend zu dieser Zeit ausgeblendet haben, dass der Messias auch das Heil bringt für die ganze Welt. Es gibt einzelne Stellen im Alten Testament, wo davon gesprochen wird. Ich nenne sie euch mal Jesaja 42, Vers 6, 49, Vers 6 und 52, Vers 10 aus dem Jesaja-Buch, wo deutlich wird, dass der Trost Israels nicht nur auf Israel beschränkt bleibt, sondern die ganze Welt erfassen soll. Aber in der Alltagsfrömmigkeit der damaligen Zeit zu Maria und Josef und selbst bei den Theologen hat man das größtenteils ausgeblendet. Man hat nur noch für den Messias, für das Volk Israel gewartet und ihn erwartet. Und jetzt kommt der Simeon und weitet den Blick hier wieder. Und ich glaube, dass deshalb mitunter hier steht, Maria und Josef wunderten sich. Und dann hat Simeon noch ein persönliches Wort an Maria. Lasst uns das auch noch miteinander anschauen. Simeon segnete sie und sprach zu Maria, der Mutter. Interessant nicht, dass Simeon Maria gesegnet hat. Unter Handauflegung oder wie hat er das gemacht? Simeon segnete sie und sprach zu Maria, der Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Simeon ist so mit dem Heiligen Geist verbunden, dass Gott durch ihn reden kann, ein ganz persönliches Wort, wie es mit Maria sein wird, wenn sie die Mutter ist des Christus, des Messias, Jesus Christus, des Retters der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn es hier heißt, durch deine Seele, Maria, wird ein Schwert dringen, das ist kein schönes Bild. Das verursacht ungemein Schmerzen. Und man spricht in der Theologie von den sogenannten sieben Schmerzen, die Maria erdulden musste, weil sie den Christus der Welt als Sohn hatte. Ich möchte es euch ganz kurz nennen. Der erste Schmerz, der durch ihre Seele dringt, ist, dass ihrem Sohn widersprochen wird. Das hat sie immer wieder erlebt, dass meinem eigenen Sohn von anderen Menschen immer wieder widersprochen wird. Das tut Eltern weh, wenn sie merken, das Kind kommt nicht an, ihm wird immer widersprochen. Zweitens, schon ganz früh die Flucht vor dem Kindermörder Herodes. Ich habe vor 3 Jahren in Bad Schönborn hatten wir einen Weihnachtsgottesdienst und hatten Flüchtlinge im Ort eingeladen. Und da kamen viele aus afrikanischen Ländern und wir haben uns gefragt, wie können wir hier eigentlich eine Botschaft von Jesus weitergeben an Muslime in der Weihnachtszeit. Und dann sind wir dahin geführt worden, dass Jesus und Maria und Josef ja selbst Flüchtlinge waren. Während sie nach Afrika gegangen sind, kommen heutzutage Menschen aus Afrika zu uns. Und dann haben wir die ganze Andacht in diesem ganzen Gottesdienst darauf abgestellt, dass Jesus Christus, den wir als Christen verehren, dass er selbst Flüchtling war und dass wir davon ausgehen, dass er ihre Situation, ihre Flüchtlingssituation verstehen kann. Und somit war ein Bogen gespannt, nicht? Aber das hat auch Schmerzen verursacht bei der Maria. Dann, dass er als 12-Jähriger in den Tempel verloren geht, 3 Tage lang haben sie gesucht, habt ihr schon mal 3 Tage lang ein Kind von euch gesucht? Ihr Lieben, da stirbt man 1000 Tode. 1000 Tode. Als er sie selbst schroff zurückwies, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau, auf der Hochzeit zu Kanaa? Ich weiß nicht, wie viele Leute das gehört haben, aber das hat der Maria auch einen Schmerz versetzt. Dann ihren Sohn auf dem Weg zum Kreuz zu begegnen. 5. Lukas 23, Vers 27. Beim Ausharren unter dem Kreuz bis zum Tode Jesu, das mit ansehen zu müssen. Der 6. Schmerz. Und der 7. Als Jesus dann starb, er wird vom Kreuz abgenommen, weggenommen und er stirbt. Wenn Eltern das eigene Kind sterben sehen, zerreißt es das Herz. Welch ein Schmerz hat Maria erleiden müssen. Aber dieser Schmerz und dieses Schwert, welches durch die Seele von Maria dringt, hat einen ganz großen Zweck, ein ganz großes Ziel. Und das seht ihr hier, wenn es heißt, dass viele Herzen, ganz unten die letzte Zeile, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Das heißt, Maria musste viel Schmerzen aushalten, damit der Christus zum Zuge kommt und Dinge aufdecken kann, die sonst keiner aufdecken kann. Nämlich, was in unserem Herzen wirklich los ist. Und ich habe mich gefragt, wo kann man das erkennen in der Bibel, dass Jesus Herzen aufgedeckt hat? Und ich möchte euch mal ein paar Beispiele nennen. Mit dem nächsten. Jesus hat das verräterische Herz von Judas aufgedeckt. Davon wird in der Bibel berichtet. Das verleugnende Herz von Petrus wird offenbar. Das heuchlerische Herz der Pharisäer wird aufgedeckt. Das sich raushaltende Herz von Pilatus, der sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld, wird aufgedeckt. Das wankelmütige Herz des Volkes Israel, zu dem Jesus gekommen ist. Halleluja, als er einzieht in Jerusalem und 5 Tage später brüllen alle Kreuzige ihn. Das wankelmütige Herz des Volkes wird aufgedeckt. Das reumütige Herz des Verurteilten, der da neben ihm hängt, zum Tode verurteilt, wird aufgedeckt. Und das glaubende Herz des römischen Hauptmanns, der unter dem Kreuz steht, wird aufgedeckt, in der Bibel berichtet. Und so ist es bis heute. Und Simeons Worte sind bis heute aktuell. An Jesus, dem Trost Israels und dem Heiland dieser Welt, an dem Sohn Gottes scheiden sich die Geister, wird zum Fall sein oder zum Aufrichten vieler. Die Herzensgeister werden offenbar. Und ich möchte euch noch einen Vers zum Schluss geben, aus dem Propheten Jeremia ist es, glaube ich, wenn wir das hier noch miteinander haben, ja, 17, Vers 9. Da heißt es, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es. Ich kenne jeden Menschen ganz genau. Und das soll uns nicht Angst machen, dass der Herr, dass Gott, dass Jesus unser Herz kennt. Er weiß, wo unser Herz erkrankt ist. Und er muss es aufdecken, ihr Lieben, warum? Damit es überhaupt Heilung erfahren kann. Und nur in der Begegnung mit Jesus Christus kann es gut aufgebrochen werden und kann aber auch noch viel besser dann geheilt werden. Ich weiß nicht, wie es um dein Glaubensherz bestellt ist. Ich möchte gerne, dass man vielleicht diese verschiedenen Herzensarten, Matthias, dass du uns sie nochmal zeigst, und würde sie einfach gerne nochmal stehen lassen und auch hier mit dem Simeon nochmal das Bild vervollständigen. Beides steht so ein bisschen im Kontrast, nicht? Hier das, was aufgedeckt werden muss, und das hier, wo wir vielleicht eine Sehnsucht haben, hinzukommen. Ja, treu zu sein zum Worte Gottes, auf Jesus ausgerichtet zu sein und offen. Ich nenne es einfach mal das Glaubensherz. Das Glaubensherz, an dem Jesus Freude hat und wo er sagt, solche Herzen ziehe ich gerne ins Vertrauen und arbeite mit ihnen und bewege meine Welt zu meinen Zielen durch sie. Und jetzt der Simeon, ist er wirklich alleine? Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht über die ganzen Protagonisten des Weihnachtsgeschehens. Und macht es euch vielleicht auch nochmal. Und dann finden wir die Maria. Ich mache mal nur die Anfangsbuchstaben. Die Maria. Maria hat alle Worte, die zu ihr gesagt wurden, im Herzen bewegt und darüber nachgedacht. Sie war offen für das Reden Gottes. Dann haben wir den Josef. Selbst der Josef auch. Er wollte nach den Geboten Gottes leben. Und deshalb hat er ein Problem gehabt mit der Maria, die plötzlich schwanger war. Er war treu zum Wort Gottes. Er war offen auch für das Reden Gottes. Der Engel ist ihm im Traum erschienen und dann tat er, was der Engel ihm gesagt hatte. Wir haben die Hirten auf dem Feld, als die Engel kommen und sagen, fürchtet euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren. Sie haben nicht nur diese Botschaft gehört, sondern sie haben sie umgesetzt und sind gegangen und wollten schauen, ob es sich so verhält. Und haben die Worte weitererzählt und zurück sind sie mit einem frohen Herzen, haben Gott gelobt. Sie waren vom Wort Gottes ausgerichtet oder von ihm erfüllt. Dann haben wir die Weisen aus dem Morgenland, die Sternkunder, da hat Gott einen Stern benutzt, damit sie zu Jesus an die Krippe kamen. Und die wussten mehr als der König Herodes. Die wussten, aus welchem Ort der Messias kommt, aus Bethlehem. Die mussten auch ein Stück weit eine Treue zum Wort Gottes haben. Wie genau, wissen wir nicht. Aber da muss was da gewesen sein. Und sie waren offen, dass Gott durch sie redet und wirkt. Und dann haben wir am Ende natürlich noch jetzt hier unseren Simeon, den wir uns heute angeschaut haben. Die sind alle so unterschiedlich. Aber was haben sie gemeinsam? Ich glaube, dass ihr Herz auf Gott hin ausgerichtet ist. Und ich glaube, dass Gott immer wieder in jeder Generation Menschen sucht, auch unter uns sucht, wo wir nicht nur Christsein einfach so leben, nach guter Gewohnheit, sondern wo unser Herz offen ist, auf Jesus hin ausgerichtet ist, treu zum Wort Gottes und auch offen ist, dass Gott aktuell in mein Leben oder für unser Leben hineinreden kann. Ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen ins neue Jahr. Wisst ihr, Gott hat doch eine für unsere Gemeinde eine tolle Verheißung. Er hat gesagt, ich will diese Gemeinde wieder aufbauen. Vorne dran heißt es dann, Psalm 147, dass das Volk wieder Gott gelobt hat mit Freude und mit Dynamik. Er möchte uns wieder zu fröhlichen, glaubensdynamischen Kindern Gottes machen. Und wir sind noch ein Stück weit auf dem Weg dahin. Und wenn wir schon bei den Herzen sind, Gott will die Gemeinde nicht nur aufbauen, sondern Psalm 147, Vers 3 heißt, und die zerbrochenen Herzen sind, die solche Dinge in ihrem Herzen haben, die will ich wieder heilen. Die will ich wieder heilen. Und damit können wir und wollen wir ins neue Jahr gehen. Aber Gott sucht Herzen, die sich für ihn öffnen und sich ihm hinhalten und auf ihn ausgerichtet sind. Ich möchte uns einige Momente alleine lassen. Nein, nicht alleine lassen. Alleine lassen mit der Botschaft und alleine lassen mit Jesus Christus. Auch mit dem Heiligen Geist. Sprecht mit Gott über das, was heute Morgen euch jetzt auf dem Herzen liegt. Es ist eine wertvolle Zeit, diese Zeit der Stille. Und dann werden wir miteinander noch instrumental begleitet werden und auch ein Lied miteinander singen. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen.